Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ein prächtiger Papagei prangt auf dem Umschlag des Buchs, über das wir jetzt sprechen. Ein Kea aus Neuseeland ist das eine von 146 Arten, von der Aaskrähe bis zum Zwerg-Darwin-Fink, mit deren Denkleistungen sich der Wiener Verhaltensforscher und Philosoph Ludwig Huber beschäftigt hat. Das rationale Tier heißt sein Buch, mit dem er für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert ist. Er wird Ende des Monats am 30. Mai verliehen. Und ich freue mich jetzt, mit Herrn Huber in Wien verbunden zu sein. Guten Morgen, Herr Professor Huber, herzlich willkommen.
Guten Morgen, auch herzlich willkommen hier aus dem schönen sonnigen Wien.
Danke. Es heißt ja oft, Herr Huber, Denken sei nur in Sprache möglich. Und die haben ja Tiere in dem Sinn, wie wir jetzt Sprache verstehen, eigentlich nicht zur Verfügung. Darauf gehen Sie auch gleich am Anfang Ihres Buches ein. Was ist denn das dann für ein außersprachliches Denken, das Sie in Ihrer Arbeit untersuchen?
Ja, Sie haben ganz recht. Wir Menschen denken natürlich in Sprache. Wir haben Sprache und wir haben eine sehr komplexe Art der Kommunikation. Aber zunächst möchte ich gleich sagen, dass auch Tiere über eine Art von Sprache verfügen, über Kommunikation, die wir Menschen nicht ganz verstehen. Wir bemühen uns, das langsam aufzudecken, aber vieles verstehen wir davon nicht. Aber ich würde auch sagen, das Denken über Sprache Verstehen hinausgeht, dass Denken auch damit zu tun hat, dass ich mich in andere hineinversetze, dass ich versuche zu antizipieren, was andere als nächstes machen, dass ich mich selbst auch in der Zeit sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit versetze, dass ich aber auch kreativ bin, Werkzeuge nicht nur verwende, sondern sogar herstelle, modifiziere, dass ich meine Handlungen plane, dass ich die Perspektive anderer übernehme und so weiter und so weiter. Ich habe das versucht in dem Buch darzustellen und würde eben denken, dass das Denken des Menschen auch über die Sprache hinausgeht, das von Tieren selbstverständlich.
Und Sie zeigen dann viele Versuche, die Sie da in Ihrer Arbeit machen, aber vorher tauchen Sie erstmal tief in die philosophische Tradition ein. Warum ist das hilfreich, nochmal Descartes oder Aristoteles zu lesen, bevor man Verhaltensexperimente mit Tieren macht?
Sie haben eigentlich die Begründung in Ihrer ersten Frage schon gegeben. Die Art und Weise, wie wir Begriffe verwenden, in der Alltagssprache, aber auch in den verschiedenen Wissenschaften und ganz besonders auch in der Philosophie und auch da über die Zeit hinweg immer wieder verschieden, verlangt, dass wir die Begriffe, die wir verwenden in so einem Buch, auch wirklich gut definieren, dass wir klar, klipp und klar sagen, wie ich die Begriffe verwende, wie sie verwendet wurden, historisch gesehen, damit es eben da zu keinen Verwechslungen kommt. Und daher ist das notwendig. Und Begriffe wie Denken, wie Bewusstsein, wie Rationalität und so weiter sind ja stark aufgeladene Begriffe. Und daher muss man da sehr vorsichtig sein. Mhm. Diese Begriffsbestimmung nehme ich also in diesem ersten Kapitel vor.
Und dann machen Sie nicht das, was so Hundebesitzer zum Beispiel gern machen, nämlich erzählen, wie klug Ihr Tier ist und dazu schöne Anekdoten erzählen, sondern Sie beziehen sich wirklich auf wissenschaftliche Forschung, auf belastbare Studien. Das ist nicht so einfach im Radio zu erklären, finde ich. Aber vielleicht können wir uns mal ein konkretes Beispiel anschauen. Ich fand ganz anschaulich einen Schimpans in einem schwedischen Zoo, der sich angewöhnt hatte, die Besucher mit Steinen zu bewerfen. Und dann hat man ihn kastriert. Und was zeigt sich aber an diesem Beispiel, was Sie da auch schildern, für ein Zeichen von Intelligenz an diesem Schimpansen?
Ja, also zunächst möchte ich sagen, dass ich aus meiner Profession heraus als Wissenschaftler natürlich mich versuche, auf empirisch-wissenschaftliche Fakten zu stützen und mich nicht mit Anekdoten, die durchaus sinnvoll sind, die auch inspirierend sein können, aber ich kann mich damit nicht begnügen. Wir Wissenschaftler versuchen eben genau das zu tun, nämlich so ein voreilig gefasstes Wissen dann auf ein sicheres Fundament zu stellen. Und manchmal ist das nicht möglich. Ihr Beispiel, das Sie gerade hier schildern mit dem Schimpansen, ist eines, das nicht gut experimentell erforscht ist. Denn erstens handelt es sich hier um ein einzelnes Tier, das das zeigt. Und zweitens zeigt dieses Tier etwas spontan, nicht im Labor, nicht aufgrund einer bestimmten Versuchsbedingung, sondern Wissenschaftler haben von diesem Fall gehört, haben das dann genauer untersucht und haben auch gesehen, dass er nicht nur Steine wirft, sondern dass sich dieser Schimpanse auch die Steine schon zurechtlegt, dass er sich schon quasi vorbereitet auf zukünftige Situationen, wo er dann die Steine tatsächlich werfen kann. Und dieses Planhandeln, also die Planung, dieses Denken in die Zukunft hinein, ist natürlich etwas, was sehr spannend ist und das dann später aber auch in anderen Versuchen auch gezeigt werden konnte.
Und Sie schaffen ja sich selbst auch so, sage ich mal, Versuche oder Studienbedingungen, indem Sie haben sich selbst auch in Ihrem Institut Schweine angeschafft, mit denen Sie dann bestimmte Sachen ausprobiert haben. Können Sie uns das mal erzählen? Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, natürlich sind die Schweine insofern sehr, sehr wichtig, weil es sind Tiere, die wir in großem Stil, in großen Mengen nutzen. Nutztiere. Und hier an der Veterinärmedizinischen Universität Wien ist das natürlich ein großes Thema, wie wir mit Tieren umgehen, insbesondere mit Nutztieren und wie wir über diese Tiere denken. Und da ist es eben so, dass das Schwein ein domestiziertes Tier ist. Die meisten Versuche, die mit Schweinen gemacht wurden, wurden mit Hausschweinen gemacht, also nicht mit dem Stammvater, dem Wildschwein. Und auch das noch dazu in sehr, sehr künstlichen, nicht artgerechten Umgebungen, nämlich in Ställen, in sehr, sehr kurzer Zeit. Unsere Schweine werden meistens nach einem halben Jahr geschlachtet. Da sind sie also noch gar nicht wirklich voll sozialisiert und so weiter. Daher war es mir ein Anliegen, das Schwein, nämlich auch das domestizierte, das Hausschwein in einer bestimmten Rasse, das war Kune Kune, ist eine neuseeländische Rasse, zu beobachten und zu untersuchen, wie es sich normalerweise verhält. Außerhalb eines Stalles, also wenn es im Freien aufwächst und im Freien in seiner Gemeinschaft, in seiner Familie aufwächst und das Ganze über längere Zeitraum hinweg. Also wir haben die Tiere jetzt schon 8 Jahre. Das war sozusagen der Grundgedanke, einfach das Verhalten systematisch und auch die Denkmuster systematisch zu erfassen von Schweinen, wenn sie so aufwachsen wie Wildschweine, also ihrer Art entsprechend.
Jetzt, wenn man Ihr Buch liest, merkt man natürlich sofort, klar, Tiere denken, sie handeln auch in gewissen Rahmen rational. Wie hat denn diese Arbeit, die Sie machen, für Sie selbst auch Ihre Vorstellung wiederum dann vom menschlichen Denken verändert?
Ja, weil es natürlich in der Zeit, in der wir diese Versuche machen, auch immer wieder vergleichende Versuche gibt, zum Beispiel mit menschlichen Kindern, wo auch zum Beispiel die Sprache noch nicht voll angelegt ist, also zum Beispiel mit Kindern, die erst 8, 9 Monate alt sind, 12 Monate. Also auch das ist immer wieder sehr, sehr spannend. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen Versuch laufen, wo wir Hunde getestet haben und im Anschluss daran auch Kinder, um zu sehen, wie sich das verhält, wie verhält sich der Mensch noch ohne voll ausgereifte Sprache, wie wirkt die Sozialisierung, wie wirkt Kultur und so weiter auf unsere Denkleistung. Und da im Vergleich ist es ganz, ganz spannend. Aber es ist auch so, dass sich über die letzten Jahre auch gezeigt hat, wie manchmal irrational Menschen sein können, wie sie handeln, wie sie ohne lang nachzudenken Entscheidungen treffen und Entschlüsse fassen. Und auch das ist wichtig, dass wir uns selbst auch eingestehen, dass wir nicht nur sozusagen in den kantischen oder einsteinschen Höhen uns denkend bewegen, sondern dass wir sehr, sehr vieles, was wir machen und wahrscheinlich fast die Mehrheit dessen, wie wir Entscheidungen treffen, auf Mechanismen basieren, die wir bei Tieren auch finden.
Jetzt ist ja das, was Sie betreiben, klassische Grundlagenforschung. Das sagen Sie auch ganz deutlich nochmal in dem Buch. Also eine Art Wissenschaft, die jetzt nicht sofort in quasi praktisch nachvollziehbare Handlungsanleitungen münden muss. Aber ich finde gerade Ihr Buch macht einen doch sehr nachdenklich. Und gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Debatten um Tierversuche, Massentierhaltung, Klimawandel. Was ändert das oder was sollte uns das zu denken geben, wie wir Tiere wahrnehmen und verstehen?
Ich denke, dass die Grundlagenwissenschaft hier die Basis, das Fundament bildet, indem es aufzeigt, wie Tiere handeln, wie Tiere denken, dass sie auch selbst Interessen haben, dass sie Präferenzen haben, dass sie aber auch nicht nur Schmerzen, sondern auch Leiden, also diese psychologische Komponente empfinden, dass sie Bewusstsein haben und dass uns das schon anregen sollte, über die Tiere anders nachzudenken als vielleicht vor, ja, in der Geschichte, wo man Tiere als Automaten gehandhabt hat oder selbst in unserem Recht Tiere noch als Sache behandelt und nicht als Person. Und also dafür liefern wir sozusagen die Grundlagen, dass man anerkennt, dass das Tier eben ein sensibles Wesen ist oder viele Tiere zumindest ein sensibles Wesen ist. Das Zweite ist natürlich auch, dass wir für bestimmte Kriterien, die wir heranziehen, um bestimmte ethische Konsequenzen zu ziehen, dass diese Kriterien sehr, sehr davon abhängen, was wir von Tieren wissen, zum Beispiel, ob sie Schmerzen empfinden können oder noch viel mehr, ob sie leiden und unter welchen Umständen sie leiden und warum sie leiden. Dass zum Beispiel Nutztiere es nicht nur darum geht, dass sie genug zu fressen haben und dass es warm ist und dass sie von Krankheiten befreit sind, sondern dass das Wohlbefinden sehr stark auch von ihrem sozialen Gefüge abhängt, dass sie nicht einfach isoliert werden können, wie fast täglich sehe ich die Kälber, die in schmalen Plastikboxen außerhalb des Stalles stehen und von ihren Müttern sehr früh getrennt werden. Und diese Dinge. Wenn wir also verstehen, dass diese Tiere unter diesen Umständen auch leiden, nicht nur unter Krankheit und unter Nahrungsverlust, sondern auch durch Isolation, dann legt das die Grundlage eben für einen anderen Umgang mit diesen Tieren. Und ich sage immer, wir bewegen uns natürlich hier auf einer Art von Pyramide. Wir haben die Grundlage, die empirischen Wissenschaften, das ist eher deskriptiv. Wir haben auf der nächsten Ebene normativ die Ethik, die sozusagen dann bewertet, die auch die menschlichen Moralen, die menschlichen Bedürfnisse und Präferenzen bewertet. Auf der nächsten Ebene.
Herr Huber? Jetzt ist uns doch noch auf den letzten Metern scheinbar die Leitung weggebrochen. Das ist schade. Das hätten wir jetzt gerne noch zu Ende gehört. Aber ich kann Ihnen wirklich nur das Buch von Ludwig Huber ans Herz legen. Er ist Professor und Leiter des interdisziplinären Messerli-Forschungsinstituts für Mensch-Tier-Beziehungen an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Und das Buch, über das wir gesprochen haben und mit dem Ludwig Huber für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert ist, trägt den Titel »Das rationale Tier«. Eine kognitionsbiologische Spurensuche und es ist im Surkamp Verlag erschienen.